Wirtschaft und Krieg. Die Commerzbank stellte letzte Woche noch vor Ausbruch des offiziellen Kriegs zwei Planmodelle zum selbigen vor. Ihr Inhalt nicht etwa Leichen, Flüchtende oder Obdachlose, nein, Rohölpreise je Barrel. Und auch auf der Straße scheint der Grund für den Krieg längst offensichtlich. Das Blut am Golf werde für das Öl hier vergossen. Winfried Wolf, verantwortlicher Redakteur der Kölner Sozialistischen Zeitung, gab uns gestern Abend ein längeres Interview zu diesem Thema. Zuerst einmal stellte er die größere Erdölabhängigkeit des Großimporteurs USA in Frage. Reserven und ökologisch zwar fraglich, aber dennoch grundsätzlich nutzbare Ölquellen würden die USA gerade gegenüber Japan und der BRD profitieren lassen von steigenden Ölpreisen.
Insofern haben die USA zunächst mal eine favorable Ausgangsposition, weil sie jedenfalls das einzige Land sind, was sich ausrechnen könnte, unter Bedingungen einer auf dem Weltmarkt verknappten Ölreserven, hohen Preise und so weiter und zusammen mit einschränkenden Sparmaßnahmen im eigenen Land und Wiederinbetriebnahme von geschlossenen Quellen, die aus Umweltschutzgründen geschlossen wurden, wäre USA das einzige große imperialistische Zentrum, was sich ausrechnen könnte, dass sie weitgehend autark sein könnten für einige wenige Jahrzehnte, während umgekehrt das Japan und Europa die sehr scharf treffen würde. Das erklärt meiner Ansicht nach einerseits die relativ straighte Haltung der USA seit dem 2. August in Richtung eines Kriegs, die man, glaube ich, ziemlich genau belegen kann in vielen Aussagen führender Militärberater und Leute wie Kissinger und Wall Street Journal und so weiter. Und das belegt andererseits die relative Zurückhaltung, die zumindest zeitweise zu sehen war beim japanischen Imperialismus, als noch diskutiert wurde, dass Kaifu nach Irak fahren wollte und die USA scharf reagierten, und der ambivalenten Haltung von Frankreich und Deutschland, die bis zuletzt versuchten, eigene Pläne einzubringen, um einen offensiven Krieg zu verhindern. Und umgekehrt erklärt es auch, warum Großbritannien als einzige Ölmacht in Europa selber voll auf dieser Linie von den USA liegt und diesen Krieg mitforciert hat bis zum letzten und heute auch das größte Kontingent stellt und am schärfsten vorgeht.
Die ersten Anzeichen von Gewinnabschöpfung aus diesem Krieg, wenn man das jetzt mal ein bisschen sarkastisch so formulieren darf, war ja an den Börsen schon ein, zwei Tage nach dem offenen Kriegsausbruch. Hier in Frankfurt zum Beispiel wurden bei den 30 wichtigsten Indexen, dazu gehörten vor allen Dingen auch Daimler-Aktien, VW-Aktien, Allianz-Aktien, 7,5% Kursgewinne registriert. Wie lässt man sich sowas erklären?
Ja, zunächst mal kann man sagen, die ersten Gewinnmitnahmen fanden insofern statt, als seit dem 2. August letzten Jahres die internationalen Ölgesellschaften, die wiederum so 80% in US-Hand und 20% niederländisch-britisch sind, im gigantischen Maße ihre Gewinne erhöht haben, zum Teil verdoppelt haben. Das muss man ja auch sehen, hohe Ölpreis heißt ja nicht nur, dass die OPEC-Länder mehr Einnahmen bekommen, sondern heißt zunächst mal vor allem auch, dass die Ölmultis mit voll dabei hängen und sehr viel verdienen. Zum Zweiten, was die Börse betrifft, gibt es zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist die, dass die Börse wirklich, wie jetzt im Nachhinein alle Analysten sagen, unberechenbar sei und aufgrund der gefälschten Meldungen über einen schnellen Blitzkrieg, der in ein paar Stunden oder ein paar Tagen beendet sein würde, euphorisch reagierten und diese Angst damit beendet war, dieser würde ein lang andauernder Krieg sein mit brennenden Ölfeldern und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, die jetzt einmal die marktwirtschaftliche Erklärung wäre. Die zweite Erklärung, die ich immer noch nicht von der Hand weisen würde, ist eine andere. Wir müssen sehen, dass vor dem Beginn der Kampfhandlungen alle Analysten, und zwar alle, darauf hinwiesen, wenn dieser Krieg anfangen würde, dann würden die Börsen ins Bodenlose sacken oder nochmal 30-40% Abschläge konstatieren. Dies ist nicht eingetreten. Es könnte durchaus sein, dass diese Presse teilweise gleichgeschaltet war, dass teilweise die Erwartung bei den Kleinanlegern verbreitet werden sollte, aussteigen, 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 und dass in den ersten Stunden des Kriegsbeginns die berühmten institutionellen Anleger, also große Investmenthäuser, Banken, Regierungen, in bestimmten Maß Kurse gekauft haben und dadurch zunächst einmal einen Anstieg der Kurse ausgelöst haben und jetzt zunächst ein paar Tage abwarten mussten. Passieren kann ja auch, dass jetzt massenhaft von den Großen verkauft wird, während gleichzeitig die Kleinen sagen, oh, ich habe falsch reagiert, ich steige jetzt wieder ein, und hinterher die sogenannten Kleinanleger eingeseift werden und doch die Kurse zurückgehen. Man kann das schwer sagen, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch kaum mehr bereit, mich auf diese Diskussion, Spekulation einzulassen, muss es, glaube ich, insgesamt die Börsenentwicklung eher langfristig sehen. Und da gilt selbst jetzt noch, dass der Kurs, das Kursniveau, sei das DAX, des Deutschen Allgemeinen Aktienindex oder des Nikkei-Index oder des Dow Jones, gegenüber dem Stand 2. August letzten Jahres massiv gesenkt würde, in Deutschland jetzt um 30% noch gegenüber dem Stand Juli, August letzten Jahres, in Japan von 29.000, der Nikkei-Index auf jetzt, glaube ich, 23.500, also auch um ungefähr 35-40%.
Dann sieht es jetzt inzwischen so aus, ich weiß nicht, ob man das auf der gleichen Ebene wie die Aktienkurse handeln kann, das ursprünglich mal vom amerikanischen Kongress, das sind natürlich auch Propagandazahlen, aber immerhin, sie haben es rausgegeben, Kosten für diesen Krieg zwischen 28 und 86 Milliarden Dollar, wie immer sie auf solche Kostenrechnungen kommen mögen, gesetzt wurden, je nach Länge natürlich wieder. Gestern traf sich die Gruppe der 7 wichtigsten Industrienationen, da haben die Amerikaner gesagt, wir brauchen viel mehr Geld, dieses Unternehmen wird uns, momentan haben wir überhaupt Waffen im Wert von 102 Milliarden Dollar unten, wir brauchen viel mehr Geld. Lässt sich damit schon sagen, dass Sie eigentlich eine finanzielle Fehleinschätzung dieses ganzen Unternehmens gemacht haben?
Ja, sicherlich. Nur für wen ist die Frage? Das heißt, finanzielle Fehleinschätzung wird sicherlich stimmen, wenn die USA diese Kosten primär tragen würden. Finanzielle Fehleinschätzung muss es nicht sein, wenn es den USA gelingt, durch ihre entsprechende erpresserische Politik die anderen wichtigen Mächte und die wiederum die Masse der Bevölkerung zu erpressen, dass sie die Finanzen dieses Krieges tragen sollten. Ich glaube, dass die Zahlen im Großen und Ganzen nicht unbedingt falsch sein müssen. Ich glaube auch, dass der Krieg sehr, sehr teuer zu stehen kommt, die Menschen, und sehr teuer finanziell zu stehen kommt. Man muss bedenken, wenn gesagt wird, jetzt bereits am dritten Tag nach dem Golfkrieg seien mehr Bomben auf Irak niedergegangen wie im ganzen Vietnamkrieg von der Tonnage her. Wenn ungefähr stimmen sollte, eine Zahl zwischen denen, die der Irak meldet und denen, die USA melden, von den abgeschossenen Flugzeugen, von 40, 50 Flugzeuge, wo jedes Flugzeug zwischen einer halben Milliarde und 750 Millionen Mark liegen dürfte, dann dürften die Kosten ungefähr stimmen. Und die andere Faustregel, jeder Tag kostet eine Milliarde Dollar, ist eine Zahl, die ich auch nicht für ganz ausgeschlossen halte. Nur, man muss sehen, dass zum Beispiel in der neuesten Ausgabe von Business Week eine Liste veröffentlicht wird, wer alles wie viel zu zahlen hätte, wo es bereits wie viele Zusagen gibt. Und da tauchen einige Länder auf, wie zum Beispiel Kuwait und Saudi-Arabien, auf der linken Spalte, auf der rechten Spalte, wie viel sie gezahlt haben, auf der linken Spalte mit dem Eintrag open-ended, das heißt, sie zahlen unbegrenzt für diesen Krieg, weil sie natürlich auch beachtliche Ressourcen angehäuft haben und weil sie zum Beispiel ein ganz wichtiger Nutznießer sein würden. Also Kuwait zum Beispiel hat im Ausland über 100 Milliarden Dollar angelegt. Nach der Zahl von vorher hieße das, allein mit dem kuwaitischen Geld könnte man 100 Tage lang Krieg führen. Und hinterher hätten die Scheichs immerhin wieder ihre kleine Republik oder ihren kleinen diktatorisch regierten Staat und könnten daraus wieder neue Gewinne ziehen. Das ist die eine Seite. Die andere ist natürlich die, dass Länder wie Deutschland und Frankreich, Italien zugesagt haben, Milliarden Kosten zu tragen. Gerade hat sich Helmut Kohl geäußert und gesagt, die bisherige Zahl von 3-4 Milliarden D-Mark sei weit zu niedrig, müsste man viel höher greifen. Das hieß jetzt 10, 12, 15 Milliarden, schätze ich jetzt mal, müssen gezahlt werden. Weigel hat heute erklärt, dass dies nicht ausschließen würde, Steuererhöhungen, dass die sozusagen kriegsbedingt dann notwendig würden, also ein Unwetter, was von außen hereinbricht über die deutsche Landschaft, wo frühere Versprechen vor der Wahl natürlich nichts gelten können, weil Unwetter kann man nicht vorhersehen. Das ist diese naturkatastrophische Einschätzung. Und das gibt es momentan ein europäisches Land, das Land Belgien, das Königreich Belgien, was selber jetzt schon vorexerziert, wie das aussehen soll. In Belgien hat aufgrund des Krieges und der Kriegskosten, die der belgischen Regierung formell aufgedrückt wurden, die belgische Regierung alle Verträge, Tarifverträge, Sozialkontrakte und so weiter für aufgehoben erklärt, will alle neu bestimmen, damit aus den Taschen der Kranken, der gesunden Versicherungszahler, der Lohnabhängigen, der Leute, die Sozialleistungen bekommen, diese Milliarden zusammengekratzt werden.
Vielleicht dann doch noch eine allerletzte Frage, nämlich von Seiten derjenigen, die diesen Krieg jetzt in dieser Art und Weise auch angefangen haben, nämlich zuerst mal der USA, die sich ausgerechnet haben, bei einem kurzen Krieg tatsächlich gegen ihre Rezession was zu tun, kräftig wirtschaftlich wieder anzuspringen. Wir haben vorhin davon geredet, dass sie die Kosten vielleicht abwälzen können, was an Folgekosten auf sie dazukommen werden, wenn sie nämlich unten weiterhin, wenn sich der Krieg ewig hinzieht, sie weiter auch bis in 10 Jahren noch stationiert sein werden, lässt sich alles nicht abschätzen. Kann die USA diesen Krieg denn ökonomisch überhaupt gewinnen?
Ganz nüchtern gefragt, glaube ich, sie kann ökonomisch darin insgesamt als eine der größten oder die größte Nationalökonomie verlieren. Sie wird es dabei verlieren in jedem Fall. Nur ist es eine Antwort auf den Stand der menschlichen Ratio und nicht eine Antwort, die die Widersprüche in der kapitalistischen Gesellschaft einbezieht. Einmal Widersprüche der Sektoren, wo einzelne Kapitalsektoren wie Ölmultis und Rüstungsindustrie, die zusammen schätze ich jetzt mindestens 30% der Gesamtökonomie ausmachen dürften, der Industrie meine ich jetzt, die eindeutig profitieren von diesem Krieg und die eindeutig mit die entscheidenden Faktoren sind in der US-Wirtschaft heute, nachdem die Autoindustrie relativiert wurde durch den Erfolg der Japaner. Das muss man einmal sehen. Zum anderen muss man sehen, dass selbst eine riesige Rezession, selbst eine Weltwirtschaftskrise im bestimmten Sinn der Klassenpolitik eines Teils der amerikanischen Bourgeoisie entsprechen kann. Einfach auf der Grundlage dessen, dass sie sagen können, in den Rauchschwaden einer solchen schweren wirtschaftlichen Krise mit 10, 12, 15 Millionen Arbeitslosen, mit einem Ausmaß wie 1929, 32, vor diesem Hintergrund können wir eine ganz andere Politik gegen die arbeitende Bevölkerung, gegen die dritte Welt und so weiter praktizieren und über eine solche Politik wieder vielleicht zu einer Erhöhung unserer Profitraten kommen und vielleicht einen neuen Aufschwung erreichen.
Das gesamte Interview, das ungefähr eine Länge von über 15 Minuten hat, wird morgen im Vormittags-Wiederholungsprogramm, in dem wir ja allerlei Hintergründiges zum Golfkonflikt, zum Golfkrieg bringen, auch wiederholt werden. Zwischen 6 Uhr und was ist die Zeit?
Ja, ich muss dich kritisieren, Jörg, nicht im Wiederholungsprogramm, sondern in unserem Morgenradio.
In unserem Morgenradio.
Wiederholungsprogramm ab 10 und wir machen zurzeit ja wegen diesen ganzen Golfgeschichten und wegen unserer Einsicht über die Aktivitäten, die hier so laufen, über die wir auch gleich noch berichten werden, ein Morgenradio zwischen 6 und 10 und im Rahmen dessen dann das Interview dann nochmal in ganzer Länge.
Dann danke ich für die Kritik.
Ja.